Leipzigerinnen aus aller Welt. Dies ist die 5. Folge der Sendereihe aus dem Liminalraum, die auch auf Radio Blau ausgestrahlt wird. Leipzigerinnen aus aller Welt sind Frauen, die seit einigen Jahren in Leipzig wohnen, nicht aus Deutschland stammen und für die Stadt im sozialen Bereich aktiv sind. Diese Angaben sind noch ziemlich unpräzise. Denn was heißt es, dass sie seit einigen Jahren in Leipzig leben? 5 oder 10 Jahre? Was bedeutet im sozialen Bereich? Und was, dass sie nicht aus Deutschland stammen? Was ist zum Beispiel, wenn jemand beide Eltern aus einer anderen Kultur hat? Allein diese Fragen zeigen, wie unterschiedlich die Geschichten und die Erfahrungen sind, die wir in diesen Sendungen hören werden. Gemeinsam haben sie aber eins. Es sind Geschichten von Frauen, die außer der Deutschen eine weitere Kultur gut kennen und die sich für Leipzig, die Stadt, in der sie wohnen, einsetzen. Sie prägen hier das Stadtbild und das konkrete Leben. Ohne sie wäre Leipzig nicht, wie es ist. In dieser Reihe geht es um ihre Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Aktivitäten und um Leipzig. Wie sehen Sie zum Beispiel Leipzigs Zukunft? Haben Sie Vorschläge für die Stadt? In den letzten Sendungen habe ich schon einiges darüber erzählt, was mich an Leipzig begeistert hat und weiterhin begeistert. Es gibt aber auch immer wieder Aspekte, die den Wunsch umzuziehen in mir wecken. Dieser taucht alle paar Jahre auf. Die 2020 und 2021 von der Pandemie bestimmten Lage war Grundlage für Unmut meinerseits. Öfter als sonst war ich über Menschen in meiner Umgebung verärgert und musste aufpassen, diesen Ärger nicht allgemein auf das Stadtbild zu projizieren. Die Unmöglichkeit, meine Freunde und Verwandten zu besuchen, die Sorge aufgrund der Lage in Italien, hat mir das Gefühl gegeben, sehr weit entfernt zu sein. Die Verbindung zu den Menschen dort ist so herzlich, was ich hier etwas vermisst habe. Und vieles plötzlich schien mir sehr oberflächlich. Der Kontrast zwischen dem Leid einerseits und dem zum Teil arroganten Umgang mit der Lage andererseits verwirrte mich sehr. Schon lange vermisse ich Solidarität in der Gesellschaft. Nicht auf professioneller Ebene, dort ist sie ziemlich ausgeprägt, sondern auf privater Ebene. Über Jahre habe ich mich über den Egoismus und über die Bedürfnisse, die diesen Titel eigentlich nicht verdienen, der Menschen in dieser Gesellschaft geärgert. Die Tatsache, in einer privilegierten Gesellschaft zu leben, wovon sehr vielen vergessen wird, wie privilegiert sie ist, treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Egoismus ist giftig und führt dazu, dass Beziehungen sehr kompliziert werden, dass Freundschaften organisiert werden müssen, damit diese Bedürfnisse gestillt werden. Finanzieller Wohlstand wird meiner Ansicht nach oft vor Gemeinschaft gesetzt. Wenn ich diese Anfälle woanders hinziehen zu wollen habe, dann fahre ich meistens nach Italien. Und dort werden mir zum Glück wieder die Vorteile von Leipzig bewusst. Über das Hin und Her, über das Gefühl, viele unterschiedliche Orte zugleich als daheim zu empfinden, sowie über Verbesserungsvorschläge für Leipzig möchte ich heute mit Enrica Udano reden. Sie kommt aus Italien und ist in der Nähe von Turin aufgewachsen. 2006 ist sie das erste Mal nach Leipzig gezogen, hat die Stadt nachfolgend oft wieder verlassen, ist aber stets wieder zurückgekommen.
Also, ich bin 2006 hierher gezogen, und zwar aus Frankreich, wo ich ein Erasmus gemacht habe. Und davor war ich zwar schon in Deutschland, aber in Köln. In Leipzig bin ich zum Hauptstudium gekommen, 2006 bis 2009. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Zwischendurch war ich aber auch schon in Berlin. Also ich war auch nicht durchgehend 2006 bis 2009 in Leipzig, sondern nur teilweise. Und dann habe ich mehrere Monate in Berlin verbracht, aus unterschiedlichen Gründen, Praktika, Berufserfahrung. Bin dann zurück nach Leipzig gezogen, um mein Studium abzuschließen, und bin dann 2009 wieder nach Berlin gezogen und von dort aus nach Palästina. Also in Palästina war ich 2,5 Jahre. Dort habe ich gearbeitet und bin dann zur Aufnahme meiner Doktorarbeit, kann man sagen. Oder eine der Motivationen war meine Doktorarbeit. Die ist immer noch nicht fertig. Also die Motivation wurde immer noch nicht so gänzlich so quasi verwirklicht. Bin ich dann wieder nach Leipzig gezogen. Also bin ich jetzt seit 2012 in Leipzig, und das tatsächlich ziemlich durchgehend, sagen wir so, 2012 bin ich in Leipzig tatsächlich sesshaft geworden, was auch damit zu tun hat, dass ich 2015 ein Kind hier bekommen habe und Kinder machen in den meisten Fällen leider oder zum Glück sesshaft. Nee, nicht die Doktorarbeit. Die Doktorarbeit, da geht es nämlich um Tunesien und eigentlich war der Plan, wieder von Leipzig aus wieder nach Tunesien zu ziehen, was ich auch für 6 Monate gemacht habe. Und erst quasi seitdem es das Kind gibt, muss ich sozusagen die Doktorarbeit tatsächlich von Leipzig aus schreiben, was an sich gar kein Muss gewesen wäre. nein, ich glaube nicht. Leipzigerin, das ist natürlich auch ein schwieriges Konzept. Also ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Leipzig ist auf jeden Fall mein Zuhause. Ich schätze diese Stadt sehr. Nichtsdestotrotz würde ich mich nicht als Leipzigerin verstehen. Warum denn eigentlich? Vielleicht, weil ich mich zu sehr als Ausländerin verstehe, um mich als Leipzigerin verstehen zu können. Ich glaube, würde ich weiterhin in Köln wohnen, obwohl ich Ausländerin bin, würde ich mich als Kölnerin verstehen. Leipzig ist eine sehr weiße Stadt. Und Leipzig gibt mir, finde ich, weiterhin das Gefühl, zugezogen zu sein, was natürlich auch eine Tatsache ist. Und aber auch das dazu führt, dass ich mich zu Hause, aber nicht als ursprüngliche, quasi als Ureinwohnerin fühle. Also ich wohne in Leipzig, wohne gerne in Leipzig, werde wahrscheinlich auch sehr lange noch in Leipzig bleiben, aber würde mich nicht als Leipzigerin verstehen. Also ich glaube, dass die Angebote für Migrantinnen hier noch sehr unterentwickelt sind, was natürlich auch mit der Geschichte dieser Stadt und vor allem auch mit der Geschichte Ostdeutschland zu tun hat. Und vor allem, vielleicht hat man Empfindung damit zu tun, dass ich das immer wieder mit meiner Erfahrung in Köln vergleiche, weil ich eben von Italien aus nach Köln gezogen bin. Da habe ich schon das Gefühl, dass die Angebote für Migrantinnen hier sehr viel mit den Neuankömmlingen ab 2015 zu tun haben. Aber für alle anderen ja noch sehr unterentwickelt sind. Ich glaube, der Grad an Selbstorganisation der Migrantinnen in Leipzig ist noch verhältnismäßig niedrig. Ich glaube, das ist auch normal. Das hat eben mit der Geschichte zu tun und das entwickelt sich auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Also wenn man einmal die ersten Ankunftsschwierigkeiten überwunden hat, sich orientieren konnte, dann erst kann man sich organisieren. Und das ist auch das, was gerade passiert. Also es entstehen ja neue Vereine, beziehungsweise Vereine, die bereits bestehen, versuchen immer mehr auch quasi die Zukunft und die soziokulturelle Entwicklung der Migrantinnen hier im Blick zu haben. Ich selber glaube, bin eher bisher auf der sozusagen auf der Angebotsseite gewesen. Und zwar vor allem, weil ich lange soziale Betreuerin in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete war. Und deswegen war ich eher damit beschäftigt, die passende Angebote für die Geflüchteten zu finden und quasi beide Seiten zusammenzubringen. Irgendwie habe ich mich selbst bisher nicht ganz im Blick gehabt. Ich habe gar nicht so wirklich gesucht nach konkreten Angeboten, aber ich sehe, dass das noch viel passieren muss, damit Leipzig zur internationalen Stadt tatsächlich wird. Das ist sie de facto, aber ja, es muss noch einiges passieren. Ja, tatsächlich. Also das Mütterzentrum. Ah ja, stimmt. Das war ja, da habe ich war ich aber auch an der Angebotsseite, weil ich habe das Angebot organisiert. Aber tatsächlich habe ich das quasi aufgegriffen von anderen italienischen Müttern, die mittlerweile ja ältere Kinder haben und für die es eben nicht mehr interessant ist. Ich habe es fortgeführt oder nach einer langen Pause wieder quasi ins Leben gerufen. Und das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Das war auch eine schöne Zusammenkunft, vor allem aus sprachlicher Sicht. Ich glaube, das ist auch das, was mir immer wieder zeigt, dass ja die Angebote unterentwickelt sind. Also ich muss nicht unbedingt mein Italienerin sein oder mein Migrantin sein zelebrieren, aber ich würde gerne eine gewisse Selbstverständlichkeit erfahren, zum Beispiel was Mehrsprachigkeit angeht, zum Beispiel was Angebote, also fremdsprachliche Angebote für Kinder angeht. Und das ist nicht der Fall. Also deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, uns selbst zu organisieren im Mütterzentrum in Plagwitz und so ein bisschen einen Nachmittag in der Woche auf Italienisch zu gestalten. Gerade auch um diesen Kindern, die sonst wirklich vornehmlich mit Deutsch zu tun haben, das Gefühl zu vermitteln, nicht nur die eine verrückte Person, in dem Fall deine Mutter, spricht diese komische Sprache, sondern es gibt tatsächlich auch andere Menschen, sogar hier in Leipzig, die diese Sprache sprechen. Und es macht also Sinn, diese Sprache zu lernen und zu üben. Nee, es war mein Beruf und es ist jetzt ehrenamtlich. Also ich habe als soziale Betreuerin tatsächlich in einer Gemeinschaftsunterkunft hier bei uns um die Ecke beruflich angefangen, also bezahlt, das war Lohnarbeit. Und habe das 5 Jahre lang gemacht. Ich zähle gerade, ob es wirklich stimmt, aber ja, 5 Jahre lang war ich soziale Betreuerin. Und seitdem ich dann quasi 2 andere Jobs übernommen habe, Entschuldigung, zu meinen Migrantenbeirat für den Dachverband der sächsischen Migrantenorganisationen und zum anderen an der Uni, konnte ich quasi nicht weiter einen dritten Job nachgehen und auch weiterhin soziale Betreuung für Geflüchtete sein. Und deswegen ist es jetzt so mein Ehrenamt. Also die Familien, die ich noch kenne, die versuche ich weiterhin was heißt zu betreuen? Also das ist nicht nur Betreuung, das ist eine Freizeitunterstützung. Also ich versuche sie da zu unterstützen, wo ich kann, mit den unterschiedlichen Belangen, die Familien, die noch nicht so lange hier sind, versuchen müssen zu bewältigen. Sei es die Schulwahl, sei es die Ausbildungswahl für die Kinder, sei es auch so konkretere Dinge wie den Papierberg versuchen zu verstehen und erledigen. Also in solchen Dingen versuche ich weiterhin die Familien, die ich bereits kenne, von meiner Zeit als soziale Betreuung weiterhin zu unterstützen. Und das ist gerade auch mein Hauptengagement im Sinne von, für was anderes bleibt leider keine Zeit, weil ich habe, wie gesagt, ich habe lange 2 Jobs gehabt und seitdem ich nicht mehr beim Dachverband bin und nur noch an der Uni, habe ich genug an der Uni zu tun, also in diesem internationalen Projekt, was ich mit koordiniere und bin jetzt wieder dahin gekommen, das ursprüngliche Vorhaben quasi aufzugreifen, weswegen ich überhaupt nach Leipzig gezogen bin 2012 und zwar meine Doktorarbeit. Das versuche ich immer wieder nebenher, neben den vielen anderen Dingen tatsächlich ein bisschen intensiver zu betreiben gerade. Ich habe ein Kind, was jetzt gar nicht mehr so klein ist. Genau, das ist jetzt fast 6 und vor allem ich bin alleinerziehend mit dem Kind, was natürlich auch noch einen größeren Unterschied macht. Aber das Kind ist das kleinste aller Probleme. Er ist noch viel besser als Leipziger. Der ist ein Bonner. Der ist nämlich in Bonner geboren, born in Bonner. Und der ist ein Deutscher und der ist aber auch ein Italiener. Also ich glaube, das ist tatsächlich das Interessante. Also ich, wie gesagt, ich zelebriere eigentlich meine italienische Kultur sonst gar nicht unbedingt. Und vielleicht war es bis zur Geburt meines Kindes gar nicht so ein relevanter Aspekt, auch gerade, weil ich sehr viele Jahre in der arabischen Welt unterwegs war und sowieso in internationalen Kontexten. Da war es für mich gar nicht so relevant, dass ich jetzt aus Italien komme. Das ist weiterhin gar nicht so relevant, außer für diesen sprachlichen Aspekt und außer seitdem ich feststelle, dass es mir doch sehr wichtig ist, meinem Sohn zu vermitteln, dass er auch andere Referenzen hat, dass er auch, also dass ich andere Referenzen habe, die ich ihm gerne vermitteln möchte. Und das geht auch über die Sprache hinaus. Es geht darum, dem Kind ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es Werte sind. Ich glaube, es sind mehr Referenzen als Werte. Vielleicht andere, ein anderes Verständnis. Manchmal auch gerade vom Zusammensein, vom ein anderes gesellschaftliches Verständnis. Das ist für ein sechsjähriges Kind oder noch nicht mal ein sechsjähriges Kind was sehr Abstraktes. Aber zum Beispiel so eine Anekdote, die mir immer wieder zeigt, wie unterschiedlich es sein kann. Ich habe mit meinem Kind in Tunesien gelebt. Und am Strand, das war wunderschön. Und das Kind, also mein Sohn, hat immer am Strand gespielt. Und es war ganz selbstverständlich, dass alle Kinder, die gerade an diesem Strand sind, nicht nur zusammen spielen mit allen Spielzeugen, die da rumliegen, sondern auch von allem Essen, was von den unterschiedlichen Familien oder Gruppen, die sich gerade dort aufhielten, zur Verfügung gestellt wird. Und ja, Janosch ist damit so ein Stück weit groß geworden. Der wurde so sozialisiert, dass es absolut normal ist und dass es meins, deins nicht gibt und dass es Dinge gibt, die da sind und alle haben Zugang dazu. Und das ist etwas, was sich natürlich schlagartig geändert hat, als wir dann wieder zurück nach Leipzig gezogen sind, wo es natürlich am Spielplatz doch ganz, ganz konkret darum geht, wessen Spielzeug ist das jetzt und darf das Kind überhaupt mit dem Spielzeug von jemand anderem spielen und dieses jemand anderer ist vielleicht 2 Jahre alt und trotzdem meint die Mutter, das zweijährige Kind fragen, um Erlaubnis fragen zu müssen, ob es denn okay ist, dass andere Kinder mit seinem Spielzeug spielen. Das war für mich so etwas, wo ich gemerkt habe, okay, mir ist es ganz wichtig, dass ich meinem Kind weiterhin vermittele, dass es auch anders sein kann, zum Beispiel so wie in Tunesien. Also eine andere Selbstverständlichkeit vermittele. Und damit, ja, geht für mich schon einher, dass er nicht nur der ist nicht nur ein Deutscher, oder vielleicht ist es ein Deutscher, wenn ein Deutscher sein bedeutet, dass man ganz viele unterschiedliche Einflüsse in sich mit einschließt. Ich glaube durchaus, dass er ein Leipziger ist und dass er sich auch als Leipziger verstehen wird, natürlich, weil seine ganze Geschichte ist, zumindest zunächst bis zu seinem 18. Lebensjahr mit dieser Stadt verwoben. Und ja, da ist natürlich die Frage, was bedeutet Deutscher, was bedeutet Leipziger sein? Er ist, glaube ich, auf jeden Fall mehr als das, was man sich gerade noch unter Leipziger oder Deutscher vorstellt. Und das ist, glaube ich, die Stärke der neuen Generation. Die werden diese Grenzen und den Rahmen, den engen Rahmen sprengen und wahrscheinlich diese Begriffe ganz anders füllen, Deutscher, Leipziger.
Thank you.
Ja, für mich ist, ich glaube, für mich ist einfacher. Es ist einfacher, weil ich tatsächlich erst 17 war, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich glaube, ich wurde sehr oft einfach zur Ausländerin gemacht. Und das gerade in Leipzig. Also ich glaube, in Köln war meine Erfahrung in den ersten Jahren wirklich ein bisschen anders. Aber in Leipzig war ich quasi die Italienerin des Orientalischen Instituts, weil es gab nur mich. Und es gab kaum noch andere, die irgendwie sonst aufgefallen sind. Das heißt, diese Erfahrungen haben schon sehr stark dazu beigetragen, dass ich mich ganz klar als Ausländerin, ganz klar als vielleicht, genau, Italienerin ist dabei gar nicht so wichtig, aber tatsächlich haben mich diese Erfahrungen, glaube ich, darin bestätigt und darin bestärkt, mich als Ausländerin zu verstehen. Obwohl ich schon sehr lange hier bin. Ja, natürlich. Ich könnte schon längst, und ich habe es auch versucht, ich könnte schon längst die Staatsbürgerschaft bekommen und habe auch darüber nachgedacht, die tatsächlich zu beantragen. Als ich dann festgestellt habe, wie viele Informationen der deutsche Staat dann doch über mich wissen will, um mir die Staatsbürgerschaft zu erteilen, habe ich meine Meinung geändert und habe meinen Antrag zurückgezogen. Und zwar auch natürlich, weil ich es mir leisten kann, weil es mir gar nicht so wichtig ist, weil damit würde jetzt gerade nur das Wahlrecht einhergehen. Sonst sind natürlich als EU-Bürgerinnen die Rechte doch sehr nah dran an denen von deutschen Staatsbürgern. Wenn ich aus Syrien wäre, wenn ich aus Palästina wäre, dann natürlich würde ich trotz der vielen Informationen, die der deutsche Staat über einen dann doch erfahren will, natürlich die Staatsbürgerschaft beantragen, weil die Rechte sind wirklich massiv unterschiedlich zwischen einem syrischen Geflüchteter und einem deutschen Staatsbürger. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Nee, ich glaube, das ist gar nicht so persönlich. Das ist einfach nur, dass man tatsächlich alles offenlegen muss, also sozusagen von der eigenen Berufserfahrung zu den Kontoauszügen zu dem, also ich glaube, das, was mich wirklich ein bisschen schockiert hat, war, dass den Lebenslauf, handschriftlichen Lebenslauf, den schreiben zu müssen. Das war mir tatsächlich ein zu krasser Eingriff in meine Person. Ich dachte, dass ich das auch noch handschriftlich anfertigen muss. Irgendwie, glaube ich, das war der Punkt, wo ich mir nochmal die Frage gestellt habe, wozu denn eigentlich? Genau, weil ich es mir leisten kann, habe ich es nicht getan. Und das finde ich interessant, was du gerade erzählt hast. Also, dass du erzählst, dass seitdem du festgestellt hast, dass dein Kind Deutscher ist, du auch quasi die Staatsbürgerschaft haben wolltest oder beantragt hast oder wahrscheinlich auch bekommen hast. Irgendwie ist es ganz anders, weil ich glaube, bei mir ist es ganz anders. Ich glaube, seitdem es meinen Sohn gibt, habe ich verstärkt das Gefühl, eine Minderheit zu sein. Ich fühle mich so, also ich fühle so oft und an so unterschiedlichen Stellen, dass meine Erfahrungswerte ganz anders sind als die, die hier für gängig gehalten werden, und meine die Bilder, auf die ich zurückgreife, die sind so unterschiedlich als die, die man hier quasi für, ja, was ist normal, aber die hier so verbreitet sind. Und erst im Umgang mit, glaube ich, mit den Dingen, die ich gerne meinem Kind vermitteln will, habe ich gemerkt, dass ich ja keine Deutsche bin und auch keine Deutsche werden werde. Also, und das ist jetzt keine bewusste Entscheidung oder auch keine subversive Entscheidung, das ist eine Feststellung. Ja, doch, ich glaube, das ist etwas, was ich an Kindern, an der Erziehung der Kinder, die ich erlebe, ne? Also ich erlebe natürlich nur ein bestimmtes Milieu, und da sehe ich, wie Kinder mehrheitlich erzogen werden, und zwar für mich auf eine Weise, die dieses individuelle Verständnis, diese Individualisierung sehr stärkt. Und das ist etwas, was ich problematisch finde, weil ich an den Erwachsenen oft erkenne oder oft für mich als Mangel feststelle, dass sie sehr wenig in der Lage sind, sich in die Lebenslage anderer Menschen hineinzuversetzen. Also ich glaube, das, was ich so oft empfinde, ist, dass hier die Fähigkeit mangelhaft ist, sich als Teil eines Ganzes zu verstehen, sich ins Verhältnis zur Außenwelt zu setzen und auch eben eine Empathie dafür zu entwickeln, wie andere Menschen sich vielleicht fühlen oder was die Geschichte bestimmter Menschen mit diesen Menschen macht. Und ich bin sicher, dass die Erziehungsweise nicht die einzige Erklärung ist. Natürlich nicht. Das hat mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun. Das ist ein Phänomen, was nicht nur in Deutschland, geschweige denn in Leipzig stattfindet. Das hat mit Kapitalismus zu tun. Das sehe ich alles. Nichtsdestotrotz würde ich gerne versuchen, meinem Kind was anders beizubringen. Und zwar ein bisschen mehr beizubringen, wie man sich ins Verhältnis zur Außenwelt setzt und dass man nicht allein auf der Welt ist und dass man auch nicht nur die anderen quasi tolerieren sollte, denn Toleranz finde ich ein ekelhafter Begriff, sondern dass man in der Lage sein muss, die Lebenslage und auch die Gefühlswelt und auch die Geschichte anderer Menschen tatsächlich zu verstehen, indem man versteht, dass die vielleicht anders sind, unter anderen Bedingungen groß geworden sind, andere Empfindungen haben als sein selbst. Und ich finde hier, also für mich ist so ein Beispiel, ein gegenteiliges Beispiel zu den Dingen, die ich gerne vermitteln möchte, ist dieses Bestimmen, dass Kinder so früh schon bestimmen können. Die haben schon oft die Entscheidungsmacht über Belange, die eigentlich eine Überforderung darstellen für Kinder. Und ihnen wird so für mich, für mein Empfinden beigebracht, dass sie jetzt schon entscheiden können, sozusagen, wo es lang geht und dass sie anhand ihrer eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Empfindungen bereits quasi entscheiden, wie es zu sein hat. Und ich finde das problematisch. Ich finde das problematisch, weil ich denke, das ist nicht, also das ist erstens für mich was ganz Fremdes. Ich glaube, das ist das erste Problem. Also ich empfinde sowas als ganz komisch, diese Idee vom Bestimmertag. Also ich weiß nicht, also ich könnte das noch nicht mal ins Italienische übersetzen. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Und ich empfinde das als sehr, ja, fremd und als sehr problematisch. Ich denke, das bestärkt die Dinge oder die Aspekte dieser Gesellschaft, die für mich mangelhaft sind. Die soziale Empfindung, die Empathie, die ja ein bisschen eine Fähigkeit, sich nicht als geschlossenen Mikrokosmos zu verstehen, der atomisiert ist und immer viel wichtiger ist als alles andere. Denn ich sehe es anders. Ich glaube, man sollte sich wirklich viel mehr als ein Teil des Ganzen verstehen. Und dafür muss man das Ganze sehen können. Der Bestimmertag ist jetzt nicht ein institutionalisierter Tag. Nein, das gibt es bei vielen Familien. Also das habe ich so erlebt, quasi, dass das Kind hat, also mittwochs ist Bestimmertag. Das heißt, das Kind bestimmt. Mittwochs bestimmt das Kind. Und ich denke, wie bitte? Warum? Was zeigt es dem Kind? Also warum sollte das Kind, also außer über die eigenen Spielzeuge, bestimmen? Also ich verstehe, ich denke, damit werden Dinge, also Werte vermittelt, die ich höchst problematisch finde. Und wie gesagt, das ist so ein Konzept, genau, Bestimmertage. Ich weiß noch nicht mal, ob es für das Wort Bestimmer wirklich eine Übersetzung auf anderen Sprachen gibt. Auf jeden Fall, ich habe das mal versucht, das war so lustig. Also ich wollte wirklich mal verstehen, wie andere Familien, wie gesagt, ich habe viel mit anderen tschetschenischen, syrischen, libanesischen Familien zu tun gehabt. Und ich habe immer wieder so versucht, so nachzufragen, wie sie denn solche Begriffe, solche Erziehungsstile sehen. Und es war immer so lustig, einfach festzustellen, wie sie aus allen Wolken fallen und vor allem überhaupt gar nichts damit anfangen können und auch noch nicht mal genau verstehen, was das denn genau für sein soll und wozu es gut sein soll. Und ich muss sagen, mir geht's ähnlich. Ja, also ich will nur nochmal betonen, ich glaube nicht, dass diese atomisierte Gesellschaft eine kulturelle Frage ist. Ne? Also ich meine, das ist ja wirklich, ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass wir hier im Herzen des fortgeschrittenen Kapitalismus sind. Und diese Phänomene, die gibt es auch woanders. Nur die sind vielleicht nicht ganz so fortgeschritten wie hier. Aber ich will das jetzt nicht darauf reduzieren, so quasi die Deutschen können sich nicht empathisch und die Deutschen sind atomisiert. Nee, das ist wirklich ein Phänomen, was mit vor allem, glaube ich, materiellen Lebensumständen, mit dieser Hyperflexibilisierung des Arbeitsmarktes zu tun hat. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall. Nur hier scheinen ja solche Ausprägungen einfach viel ausgeprägter, also viel deutlicher zu sein. Aber wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Entwicklung. Und wenn sich nichts diesen Entwicklungen im Weg stellt, ist es wahrscheinlich in ein paar Jahren in Italien oder in Tunesien, also das sind jetzt die Realitäten, die ich besser kenne, oder in Palästina, auch so, sieht vielleicht auch so ähnlich aus wie hier. Ne? Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich mir immer wieder sage. Also was ein bisschen mein Anspruch ist, jetzt nicht diese Zustände oder diese gesellschaftlichen Zustände nur damit zu erklären, dass wir jetzt hier in Deutschland sind. Kritisiere die, würde die aber woanders auch kritisieren. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Mir ist auch immer wieder bewusst, dass die Dinge, die ich vermitteln will, sind Dinge aus meiner Erfahrungswelt von damals, also sind Referenzen, die für mich, also vor 30 Jahren in Italien, verbreitet und richtig waren. Ich finde sie weiterhin richtig und ich will sie weiterhin verteidigen, aber ich glaube nicht, dass ich damit quasi die italienischen Referenzen quasi versuchen, hier einfließen zu lassen, sondern einfach nur die Dinge, die für mich damals richtig waren und die es jetzt wahrscheinlich auch kaum noch gibt oder wahrscheinlich auch jedenfalls minoritär sind in Italien, versuche einfach aufrechtzuerhalten und hier einfließen zu lassen. Ich glaube, dass ich nehme jetzt den Punkt Empathie und die Fähigkeit, sich in die Lebenslage anderer Menschen hineinzuversetzen. Ich glaube, also das erste Konkrete, was mir so einfällt, ist das Schulsystem. Ich glaube, wenn man von klein an in einem egalitären Schulsystem groß werden würde, also nicht in einem dreigliedrigen wie das Schulsystem hier in Deutschland, würde man sich automatisch mit vielen unterschiedlichen Lebenslagen und Geschichten und Biografien der anderen Menschen, die eben nicht die gleiche soziale Herkunft haben, beschäftigen müssen. Und das wäre dann, damit würde auch eine Fähigkeit antrainiert werden, sich vorstellen zu können, wie es für die anderen ist, weil das würde man im Alltag erleben als Kind. Und das ist hier nicht gegeben. Also das Schulsystem ist sehr, ja, ich würde sagen, klassistisch aufgebaut. Und die Leute, die eine ähnliche soziale Herkunft haben, eine ähnliche Biografie, landen allen zusammen und die anderen woanders. Und ich würde sagen, konkreter Vorschlag könnte sein, zumindest Gesamtschule. Also wenn nicht schon Abschaffung des dreigliedrigen Schulsystems, was ich viel besser fände, eine Gesamtschule. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann, damit alle Kinder zusammen sind. Und ich würde auch sagen, private Schulen müssen Einzugsbezirkskinder aufnehmen. Also das heißt, die freie Schule in Grünau sollte nicht nur alle Kinder besser gestellten Familien aufnehmen, sondern auch alle anderen, die in demselben Viertel wohnen und 30 Meter laufen müssten, um in die Schule zu kommen. Das ist das Erste, was mir so konkret auf der, also sagen wir so, Makro- oder zumindest Landesebene einfällt. Sonst, klar, für die persönliche Empathie, für das persönliche Empathietraining oder für weniger Atomisierung, ja, soziokulturelle Organisationen, politische Organisationen. Ich glaube, das ist das, was wichtig wäre, nicht nur für Migrantinnen oder vielleicht sogar vor allem in gemischter Form. Jedenfalls Vereine und gesellschaftliche Organisationen, die Menschen zusammenbringen können über den eigenen Beruf hinaus. Und ich denke, da, also zumindest im migrantischen Bereich, kann noch viel mehr passieren in Leipzig, aber vielleicht auch für den nicht-migrantischen Bereich. Vor allem ist das aber natürlich auch wieder ein strukturelles Problem. Man muss dafür die Zeit haben. Und die Zeit hat man, wenn man nicht zu viel arbeiten muss und auch vielleicht den Raum hat, sich soziokulturell zu betätigen. Und das hat auch manchmal mit anderen Dingen zu tun, wie ja, Kinderbetreuung zum Beispiel. Ich glaube, das kann man schon auch aus statischer Seite fördern und vielleicht müsste man dann auf der individuellen Ebene nochmal versuchen, aus der Isolation heraus oder ja, auch vielleicht einfach sich mehr zutrauen, sich zusammenzuschließen. Meine Arbeit gerade ist, wie gesagt, ja, das ist die Arbeit an der Uni. Das heißt, die Koordination von einem internationalen Doktorandenprogramm, was sehr viel damit zu tun hat, auch wieder Migrantinnen, die als Doktoranden hierher ziehen, so ein bisschen zur Orientierung zu verhelfen in diese Realität, die für die doch wirklich sehr, sehr fremd und sehr weit weg ist. Und das ist das, was ich mache. Das mache ich aber gar nicht so lange, beziehungsweise ich mache das seit letztem Jahr, aber Corona kam dazwischen. Das heißt, das ist bis jetzt doch sehr viel hinter dem Bildschirm und das hat sehr viel mit ja, Organisation und Koordination von den Doktorandinnen aus 6 unterschiedlichen Ländern, aus 6 afrikanischen Ländern zu tun und sonst mit der Koordination von wissenschaftlichen Aktivitäten wie Tagungen, die sich mit der Frage der Employability, also Beschäftigung, also Verbesserung der Beschäftigung für Hochschulabsolventinnen auf dem afrikanischen Kontinent, also durchaus interessant. Aber ich glaube, was viel mehr jetzt so mit Leipzig zu tun hat oder mit der Realität hier zu tun hat, war meine Arbeit beim Dachverband der sächsischen Migrantenorganisation. Das, was ich da gemacht habe, bis ich eben die Zeit nicht mehr dafür hatte, war Workshops, also Empowerment-Workshops für Migrantinnen vor allem in sächsischen ländlichen Gebieten zu geben, um den ersten Schritt hin zur politischen Organisierung zu schaffen, die dabei zu unterstützen, den ersten Schritt zu gehen. Und der Schritt, den wir als ersten quasi angesehen haben, ist die Gründung von Migrantinnenbeiräten, also von der einzigen politischen Form der Repräsentanz für Menschen, die nicht EU-Bürger sind und die schlechte Aussichten auf die Staatsbürgerschaft, auf die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich Sachsen zu bereisen und die migrantischen Organisationen zu treffen, die bereits aktiv sind und die bereits ein Interesse haben, sich zusammenzutun und eine Form von politischer Repräsentanz zu entwickeln. Und das, was ich gemacht habe, ist, sie darin zu unterstützen, einen Migrantenbeirat in Städten zu gründen, die noch sehr weit weg davon sind und die sich noch mit der Frage beschäftigen, gibt es eigentlich überhaupt diese Migrantinnen? Und da muss man quasi dem Stadtrat beweisen, ja, die gibt es wirklich, die sind hier, die sind ein Teil des städtischen Lebens, die arbeiten hier und die möchten auch eine Vertretung haben, da sie keine haben. Auch allein im Sinne der demokratischen Teilhabe wollen sie auch vertreten werden, denn sie sind ein Teil dieser Stadt. Und die erste Form der Vertretung könnte eben so ein Migrantenbeirat sein. Das gibt es schon in 4 Städten Leipzigs, aber ich würde sagen eben nur in 4 Städten. Und das könnte es woanders auch geben, wo es mehr als ein paar tausende Migrantinnen gibt, weil die sonst keine Möglichkeit der Teilhabe, der politischen Teilhabe haben. Das war das, was ich so ein paar Jahre gemacht habe, was ich auch absolut weiterhin wichtig finde und was auch ohne mich weitergetrieben wird. Da muss ich aber sagen, Corona kam uns auch wieder dazwischen, weil die Mobilisierung, die politische Mobilisierungsarbeit kann wirklich sehr schlecht über den Bildschirm stattfinden. Das heißt, wir warten so ein bisschen, dass es wieder möglich sein wird, Workshops zu organisieren. Und ich kann mir ja durchaus auch vorstellen, das zum Teil ehrenamtlich weiterzumachen. Ja, das ist bisher so. Und unsere Forderung war, dass ab quasi eine gewisse Zeit, worüber man sich streiten kann, es kann ein Jahr sein, es können 2 Jahre sein, aber ab dem Zeitpunkt, wo Menschen fest in einer Stadt leben und somit auch nicht nur Steuer zahlen, sondern auch eben Teil des kulturellen Lebens dieser Stadt werden, sollten sie selbstverständlich genau das Recht haben, zumindest auf der Stadtebene mitzubestimmen. Das ist eigentlich ganz, manchmal finde ich das sogar krass, dass man das überhaupt sagen muss. Das ist doch eigentlich ganz normal. Das ist doch eigentlich selbstverständlich. Natürlich müsste man zumindest das kommunale Wahlrecht haben. Natürlich. Warum denn nicht? Das ist absurd. Vor allem, wenn man sonst die ganze Zeit mit Demokratie hantiert, finde ich absurd, dass man sich wirklich noch die Diskussion geben muss in manchen Stadträten, warum es denn überhaupt so ist, dass auch Migrantinnen wählen können dürfen oder auch Migrantinnen eine politische Vertretung haben dürfen. Worüber reden wir denn? Natürlich ist das so. Das ist doch etwas, worüber man gar nicht mehr reden sollte. Aber leider sind wir noch ziemlich weit weg davon. Deswegen ist die Arbeit umso wichtiger. Geschlechtergerechtigkeit. Wir sind noch nie so weit. Wir sind noch nie so weit, weil strukturelle Dinge einfach noch sehr mangelhaft sind und weil es ja so ähnlich wie bei den Migrantinnen im Stadtrat ist. Also die Löhne, die Renten, um nur 2 Punkte zu nennen, sind nicht gleichgestellt, aber vor allem auch die Entscheidungspositionen sind sehr ungleich verteilt. Also wir sind weit weg davon, eine gleichwertige Verteilung von Männern und Frauen an den Schlüsselposten, zum Beispiel in politischen Systemen, aber nicht nur, auch im Bildungswesen. Also dass ganz viele Lehrerinnen sind, weiß ja noch nicht, dass sie wirklich eine Position innehaben, die ihnen ermöglicht, Dinge zu bestimmen, die woanders bestimmt werden und oft doch wieder und weiter von Männern. Also klar, es gibt ganz viel im Diskurs, also gerade in den Ecken, mit denen ich so zu tun habe, die vermuten lassen würden, dass man ziemlich weit ist, also gegendert sprechen. Die Uni Leipzig hat, glaube ich, alle, ich weiß gar nicht mehr genau, alle Bezeichnungen ins Weibliche quasi umgewandelt. Die Albertina war das, ich bin mir da gar nicht mehr ganz sicher und ich finde das auch gar nicht so wesentlich. Also ja, es ist gut, aber das Wesentliche ist was anderes und zwar das Wesentliche ist, wer sitzt wo, an welchen Entscheidungspositionnen und wer wird wofür bezahlt. Und ich finde, da sehen wir, ist das alles andere als zufriedenstellend. Nee, das ist nicht nur dein Eindruck. Ich glaube, dass Frauen schon immer die Gesellschaft tragen, und zwar alle Gesellschaften. In den wesentlichen Dingen sind Frauen die Säulen der Gesellschaft sind, von unten. Und quasi von oben sind andere, und zwar nicht Frauen, die Bestimmerinnen. Ich glaube schon, dass man an solchen Dingen wie Elternzeit und eine egalitäre Aufteilung der Kinderbetreuung Fortschritte sieht, zumindest zum Teil. Ich glaube schon, aber das ist nur ein ganz winziger Teil von den Aufgaben, die sonst ganz selbstverständlich mehrheitlich von Frauen übernommen werden. Ja, ich glaube, das ist so. Ich glaube, du hast vollkommen recht und ich glaube, das muss zumindest, wenn nicht geändert werden, dann das muss zumindest gewürdigt werden, und zwar mit Würde meine ich zum Beispiel entlohnt werden. Anerkennung nicht nur mit Worten, sondern Anerkennung mit Fakten und mit Schritten, die hin zur Emanzipation führen können. Und diese Schritte sind vor allem die eigene Unabhängigkeit. Also deswegen Anerkennung nur mit Worten wäre mir auf jeden Fall nicht genug. Also man muss zum Beispiel für Care Work bezahlt werden. Das ist doch etwas, was emanzipatorisch ist, weil dadurch würden die Frauen anders aufgestellt sein, als sie es sind, wenn sie es einfach so tun, weil es ganz selbstverständlich ist, dass Mütter sich um die Kinder kümmern und Frauen sich um die kranken Verwandten und etc. Im Vergleich zu Italien würde ich sagen, dass es hier besser ist. Ja, es ist besser hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen im Care Work. Es ist besser. Ich weiß, ich habe keine Zahlen an der Hand, aber ja, wahrscheinlich auch das Gefälle von Renten und Löhnen ist vielleicht nicht ganz so groß und es ist wahrscheinlich besser. Ich empfinde trotzdem, dass auch die Gesellschaft hier eine machistische Gesellschaft ist, aber die ist weniger machistisch als viele anderen, das stimmt. Ich glaube, ich zitiere jetzt aus dem Kalender von der jungen Welt, der hier an meinem Tisch hängt, und zwar Rosa Luxemburg: Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat. Ich glaube, da kann man sich gut daran orientieren. Wenn man schon nicht wirklich vieles und vor allem nicht sofort ändern kann, dann muss man zumindest ein klares Bewusstsein darüber haben, wie die Dinge eigentlich sind, und die muss man auch laut nennen. Also ich wollte mehr für mehr antiimperialistisches und vor allem für ein klareres politisches Verständnis plädieren. Aber das ist so ein bisschen das, was ich aus der Palästina mitgenommen habe. So quasi, dass auch der Bäcker viel klar vor Augen hat, wie eigentlich die großen sozusagen Strukturen die Welt regieren. Und ja, und hier ist es absolut nicht der Fall. Aber dafür habe ich natürlich keinen so direkten und konkreten Forscher. Und ich glaube, die Vorschläge, die bis jetzt gefallen sind, also lesen, vielleicht auch mal Zeitung lesen, vielleicht auch mal die richtige Zeitung lesen oder aber auch sich mit anderen Menschen zusammentun oder eben Organisationen, soziokulturelle und politische Organisationen. Ich glaube, das wären alle quasi eine Teilantwort auf den Wunsch eines, ja, klaren politischen Bewusstseins. Politisiert und natürlich im besten Fall richtig politisiert. Also richtig bedeutet, dass man erkennt, welche Mechanismen hinter Phänomenen stehen und man sich nicht vereinnahmen lässt, zum Beispiel von populistischen rechten Erklärungen, die eigentlich keine sind, aber wie welche aussehen und deswegen sehr anziehend oder befriedigend wirken mögen. Aber klar, eine kurze Antwort auf, wie kommt man zu einem linken und in meinem Sinne auch antiimperialistischen politischen Verständnis, was hier wirklich gerade in Leipzig eine sehr rare Ware ist. Naja, die Antwort darauf ist ja nicht ganz so simpel und ganz so schnell zu formulieren. Also sind ja wirklich viele unterschiedliche Teilaspekte, die geschichtlich dazu führen können. Ich glaube, dass in Leipzig zwar viele kleinere Organisationen, politische Organisationen sind, aber ich habe die oft als Lifestyle-Organisationen empfunden. Also sind Organisationen, die Menschen um sich eben organisieren, die einen ähnlichen Lifestyle haben. Aber Lifestyle hat noch nichts mit politischem Bewusstsein zu tun. Und das, wofür ich plädieren würde, wäre nicht szeneninterne politische Organisationen, die eben so quasi wie Freundeskreise in der Szene sind, aber dementsprechend auch einen ziemlich beschränkten, wenn nicht irrtümlichen politischen Anspruch haben, sondern politische Organisationen, die den Menschen erklären können, warum sie so leben, wie sie leben. Also politische Organisationen, die eine Analyse der Gesellschaft leisten können. Und ich finde, davon gibt es in Leipzig, ich will natürlich nicht keine sagen, es gibt welche, es gibt Organisationen, die genau diesen Anspruch haben, aus der Szene raus und ein politisches Verständnis zu verbreiten, zum Beispiel in einem Stadtteil. Aber davon gibt es noch zu wenig. Ja, es ist durchaus so, dass sich Leipzig verändert hat, seitdem ich hier lebe. Also sind ja mittlerweile auch 13 Jahre. Vor allem was das, ja, was die soziokulturelle Landschaft angeht. Es sind mehr Organisationen im Kommen. Es sind zum Glück, und ich sage wirklich bewusst zum Glück, viel mehr Migrantinnen da. Ich empfinde das als eine absolute Bereicherung und Leipzig wird ein bisschen weniger weiß, das ist nur zu begrüßen aus meiner Sicht. Damit gehen natürlich auch weniger erfreuliche Phänomene einher, wie der Immobilienmarkt spielt total verrückt und Leipzig wird auch immer weniger freie Räume haben, so wie andere Städte auch. Und das ist natürlich sehr bedauerlich.
Das war die fünfte Sendung der Reihe Leipzigerinnen aus aller Welt. Wie bisher stammt der erste Teil der Musik der Sendung aus einer Live-Performance von Athina Kondo und Steffi Nahr für die Lesung HXH – Die Stadt erwartet. Im zweiten Teil war, und ist auch gerade, das Musikprojekt Mother, ebenfalls von Athina Kondo, mit den Stücken Baiduska und Leventikus zu hören. Mein Name ist Nadja und ich bedanke mich bei Erika Udano für das Interview. Zur sechsten Sendung der Reihe habe ich Carolina Tribauer und Athina Kondo eingeladen. Diese findet am 24.07. um 18 Uhr auf Radio Blau statt. Alle Informationen dazu findet ihr auf liminalraum.org. Dort könnt ihr auch alle Sendungen nachhören. Bis zum nächsten Mal.